Tagesanzeigerin, der Podcast von Frauen, die Schlagzeilen schreiben, über Frauen, die Schlagzeilen machen. Salut, Kerstin.
Salut, Annick.
Wir reden heute über etwas, das ein bisschen spicy, kann man sagen, ist.
Ja, spicy, aber auch fun.
Wichtig.
Und wichtig, genau. Also, ich hatte richtig Lust, heute
darüber zu reden. Okay, ja, genau. Ich nehme es ein bisschen vorweg. Und zwar reden wir über Orgasmen.
Bam, rein.
Genau. Und die sind zwischen Männern und Frauen nicht ganz gleich aufgeteilt.
Genau. Und genau über das wollen wir heute reden.
Aber zuerst, was ist letzte Woche passiert? Schlagzeilen.
Schlagzeilen, genau. Also, ich wollte zuerst mal mich auf eine positive Schlagzeile konzentrieren. Fangen wir positiv an. Mhm. Und zwar an der diesjährigen
Emmys. Endlich mal, sorry, ich muss schnell rein. Aber ja, wir haben es letzte Woche gesagt, das ist wirklich ein krass im Moment, was irgendwie abläuft. Darum finde ich gut.
Ja, nicht zwei positive und eine weniger positive. Okay. Ich finde, das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Zum einen sind an den Emmys das mal mehrere Women of Color ausgezeichnet worden. Und das zeigt mal einfach wieder, Repräsentation zählt. Mhm. Anna Savoy hat die bekannt glitzernd Goldstatue als beste Schauspielerin im Drama mit heimgenommen für die Serie Shogun. Und sie ist die erste Schauspielerin asiatischer Abstammung, die in dieser Kategorie je gewonnen hat. Und Lisa Colon Zayas ist die erste Latina. Die meisten kennen sie wahrscheinlich aus ihrer Rolle in The Bear. Und sie hat einen Preis mit heimgenommen für ihre Rolle als Nebendarstellerin in einer Comedy-Serie.
Let's go!
Was weniger erfreulich ist, aber irgendwo durch eben leicht gut in dem, was passiert ist. Der Sean Diddy Combs ist angeklagt worden, dass er mindestens seit 2008 mehrere Frauen missbraucht, erpresst, bedroht und zum Sex gezwungen haben soll. Und in dieser Anklageschrift heisst, dass er sich wirklich über eine längere Zeit so viele Verbrechen schuldig gemacht hat und dabei wirklich Gewalt, wie es in der Schrift heisst, von schockierendem Ausmaß an den Tag gelegt hat. Es ist bereits vor wenigen Monaten ein Video geleakt worden, das zeigt, wie Diddy seine damalige Freundin auf einem Hotelgang brutal geschlagen und getreten hat. Und seither heisst es, was zynisch tönt, aber anscheinend ziemlich der Wahrheit entspricht, dass er der Weinstein von der Musikbranche ist.
Mhm.
Also, dass er wirklich ein Netz aufgebaut hat rund um Gewalt, sexuelle Gewalt und Unterdrückung. Mhm. Was mich gefreut hat, ist, dass eine Gruppe von schwarzen Mathematikerinnen und Luftfahrtingenieurinnen ausgezeichnet worden ist, und zwar mit dem Congressional Gold Medal. Und zu den Geehrten gehören drei Frauen, die als Hidden Figures von der NASA bekannt worden sind. Zum einen ist das die Ingenieurin Mary Jackson und die beiden Mathematikerinnen Katherine Johnson und Dorothy Vaughan. Die drei Frauen sind bekannt aus einem Buch, einem gleichnamigen Film. Ich habe den Film extrem mögen. Zara hat vorher gerade auch gesagt, dass es eine grosse Filmempfehlung von ihr ist.
Absolut.
Und die sind jetzt posthum geehrt worden, weil sie maßgeblich zum Erfolg in dem Weltraumwettlauf im 20. Jahrhundert beigetragen haben, aber eigentlich immer das hinter geschlossenen Türen gemacht haben und nie so öffentlich gefeiert worden sind für ihre grossartige Arbeit. Let's talk about sex, baby.
Ja, let's talk about it. Genau, wir haben beim Dagi eine Befragung gehabt, die letzte Woche rausgekommen ist, die untersucht hat, 15'000 Personen,
genau,
die befragt worden sind.
Genau, 15'000 Personen haben bei dieser Umfrage mitgemacht und haben Fragen beantwortet, darum ihr Sexleben, wie zufrieden sie mit ihrem Sexleben sind und so weiter.
Wie oft sie kommen zum Beispiel.
Genau.
Und was ist rausgekommen?
Es sind mehrere spannende Sachen dabei rausgekommen und wir haben uns ein paar rausgepickt, die wir gefunden haben, die sind speziell interessant. Also zum einen finde ich interessant, dass Männer fast dreimal so oft masturbieren wie Frauen.
Ja, habe ich mir auch rausgeschrieben.
Also ich habe mal vor ein paar Jahren irgendwo in einer Studie gelesen, dass Männer zwischen, ich glaube, 7 bis 10 Mal am Tag an Sex denken und das deutlich mehr ist als Frauen.
Mhm.
Von dem her finde ich es nicht überraschend, dass Männer auch öfters masturbieren.
Mhm.
Ich glaube aber trotzdem, und über das werden wir sicher heute auch reden, dass es auch damit zu tun hat, dass es irgendwie natürlicher ist für einen Mann Masturbieren.
Sich es ist selber so, auch genau. anzulängen, die Körperlichkeit so zu genau. sich selber zu haben. Ja, auf jeden Fall. Und dann ist aber auch, es geht vielleicht so ein bisschen Hand in Hand, also Männer können wir insgesamt... Hand. Oh, wenn man mit dem anfängt. No pun intended, ja, genau. but pun intended.
Einfach total zwei erwachsene Frauen, die total erwachsen über Sex reden.
Nein, aber genau, also Männer kommen öfters, aber sie kommen nicht nur öfters bei der Masturbation, sondern sie kommen auch öfters beim Paarsex. Und ich glaube, da sind wir ja schon in der Diskussion. Frauen wollen das auch. Es hat nämlich nicht damit zu tun, dass Frauen das nicht können. Und das zeigt, dass wenn Frauen mit zum Beispiel Frauen Sex haben, sie deutlich häufiger kommen, als wenn Frauen mit Männern Sex haben.
Oder wenn sie Solo-Sex haben. Also das hat die Umfrage auch gezeigt, dass irgendwie, wenn Frauen und Männer miteinander Sex haben, also Heteropärli, dann sind Frauen nur zu bei 71% der Fälle gekommen, Männer bei 90% der Fälle. Und 8% der Frauen sind im vergangenen Monat beim Sex gar nicht zu einem Orgasmus gekommen. Bei Männern sind das unter 1%. Aber beim Solosex sieht es ganz anders aus, weil dort kommen Frauen zu 95% zu einem Orgasmus. Also so ein bisschen.
Und Männer auch.
Genau, also es ist irgendwie das nicht ist so, dass, es, dass Frauen nicht zum Orgasmus kommen können, sondern es ist die Paarsex-Konstellation, wo daran hindert, dass sie kommen. Und eigentlich wollen wir heute genau ein bisschen noch tiefer über den sogenannten Orgasmus-Gap reden, weil wir ja beide das Gefühl haben, dass es, wie wir vorher schon angetönt haben, auch damit zu tun hat, wie über weibliche Sexualität geredet wird und wenn das noch immer tabuisiert wird und ja, wie wir auch in der Gesellschaft weibliche Lust wahrnehmen.
Und ich finde auch die Zahlen oder, zeigen ja auch, und das schreiben Marc Pupacher, der Svensson Cornels und der Sebastian Broschinski, die an dieser Befragung mitgeschafft haben, dass vielleicht so das Narrativ, dass weibliche Orgasmen so komplex sagen, das widerlegen ja jetzt eigentlich ein bisschen die Zahlen. Weil eben, es ist möglich, dass Frauen kommen, aber halt die Frage ist ein bisschen wie und in welcher Konstellation.
Das waren vor allem jetzt sehr viele Zahlen gewesen und wir wollen das einordnen und darüber reden, eben, was der Orgasmus gibt, wenn es denn den überhaupt gibt, überhaupt bedeutet. Und dazu haben wir auch noch Sexologin zu Rate gezogen, und zwar Amelie Böhm. Sie ist auch auf Instagram übrigens sehr aktiv. Dort haben wir auch mal, haben wir sie überhaupt entdeckt mit ihrer Arbeit. Ihr findet sie unter «Einfach darüber reden». Und wir haben sie mal gefragt, wie steht es denn überhaupt so mit der Selbstbestimmung von der weiblichen Sexualität heute in unserer Gesellschaft?
Wahrscheinlich so gut wie noch nie. Also in unserer Gesellschaft haben Frauen grundsätzlich Kontrolle über ihre sexuelle und reproduktive Gesundheit. Also sie haben zum Beispiel das Recht, über ihren eigenen Körper zu entscheiden. Also es hat sich wirklich viel da auf der rechtlichen Seite. Auch die einschränkenden gesellschaftlichen Normen haben sich verändert. Heisst aber nicht, dass wir jetzt schon an einem Punkt sind, wo man einfach die Hände in den Schoß legen und zufrieden sein können. Es gibt nach wie vor kulturelle Normen, die Frauen sozusagen vorschreiben, wie sie ihre Sexualität auszuleben haben, damit sie es richtig machen, damit sie eine gute Frau sind oder sich so fühlen können. Frauen werden nach wie vor für ihre sexuelle Freiheit eher verurteilt. Also nicht nur von anderen Menschen, sondern auch von sich selber. Also viele haben das auch wirklich noch verinnerlicht. Während Männer in diesem Bereich viel mehr Freiheit zugestanden werden. Also so ein bisschen Slut-Shaming gibt es ja nur in die Richtung von Frauen. Und das beeinflusst natürlich auch ihre Freiheit, sexuell selbstbestimmt leben zu können.
Das ist etwas gesehen, was mich, ich glaube, so während dem ganzen Aufwachsen bei mir unglaublich beschäftigt hat, das Slut-Shaming. Also auch heutzutage sind es Begriffe eher wie Body-Count, also Körperzahl, was ich eigentlich auch total einen wirren Begriff finde, so.
Das musst du kurz erklären. Ich weiß nicht, was da steht.
Genau, bei Bodycount geht es eigentlich darum, also Bodycount sollte sagen, mit wie vielen Menschen du geschlafen hast.
Oh mein Gott.
Und das ist so, ich habe das Gefühl, in meiner Generation und jünger ist das so Begrifflichkeit, wo eben irgendwie, mit wie vielen Leuten hast du geschlafen, die Frage stellst du nicht mehr, sondern was ist dein Bodycount? So. Und irgendwie ist ja eben schon der Begriff total sperrig. Also das holt ja überhaupt nicht das ab, was ja eigentlich Sex sollte sein. Also es tut so einfach auf so einen Körper reduzieren. Und das Slut-Shaming, ich habe auch in einem Spiegel-Interview mit der Sexualtherapeutin Julia Hähnchen Im Juli 2023 wird sie auch gefragt, wird Mädchen noch mehr als Jungen eingeredet, die große Liebe finden zu müssen, auch im Hinblick auf Sex. Und dann sagt sie, ja, und das macht sie unfreier in ihrer Sexualität. Auch der Bodycount eben, also die Frage, mit wie vielen Menschen hattest du Sex, wird bei Frauen anders bewertet. Da heißt es schnell, Männer sammeln Erfahrung, Frauen sind Schlampen. Das Narrativ empfinde ich immer noch so.
Das hätte mich jetzt gerade wundern, wenn du sagst Bodycount, dann könnten wir ja theoretisch auch sagen, dass, auch wenn ich ein Fragezeichen dahinter setze, ob das so schlau ist, das anzuwenden und darüber damit anzugeben, mit wie vielen Leuten man im Bett war, könnte so theoretisch auch befreiend sein, dass man geschlechtsunabhängig einfach sagt, man kann darüber reden, frei, wie viel Sex man hatte.
In einer Wunschwelt wäre das der Case, wo du jetzt sagst, die Realität sieht aber schon total anders aus.
Also die Realität sieht immer noch so aus, dass irgendwie mehr Leute, mit denen du weg bist, bei Männern etwas Positiveres ist als bei Frauen.
Auf jeden Fall. Empfindest du das anders?
Nein, also ich glaube, dass das auch ganz viel zusammenhängt, wirklich schon mit früheren Erfahrungen, wo ich weiß auch nicht, auch schon als Teenagerin oder so, wo man doch wie so das Gefühl hatte, wenn man jetzt irgendwie mit jemandem im Ausgang nur schon rumgeschmust hat oder so, dann hat man als Frau viel eher Angst gehabt, was denken Leute über mich? Oder bin ich jetzt noch attraktiv für den anderen Typ, wo in dem ich verknallt bin, wo an der gleichen Party war? Oder alles so Gedanken, die die selber eigentlich eher abwerten und wo die auch mega unter Druck setzen, während irgendwie Boys einfach so
einfach mal machen.
Machen und aber ich also die Männer, die ich kenne, mit denen ich aufgewachsen bin, haben effektiv nicht den Druck gehabt, sondern bei denen war es wirklich mehr so gewesen, die haben schon wieder ein neues Chick. Und das ist jetzt auch alles sehr heteronormativ, wie wir jetzt so argumentieren. Aber ja, das
aber ist doch krass, wie früh das anfängt. Eben, du sagst so jetzt im Jugendalter, was eigentlich noch gar nicht wirklich um Sex geht, sondern nur um rumknutschen. Und schon dort haben so Logiken angegriffen. Finde ich eigentlich, wenn ich mir das jetzt nochmal überlege, enorm krass. Weil ich würde jetzt so das zurückdatieren, wenn ich 15 war. Und genau so Situationen, wo du sagst, eben, du hast mit jemandem rumgemacht und dann wird das nachher so aufgebauscht. Ich glaube aber, wenn wir über das reden, ich meine, woher kommt das? Und das hat sicher ja auch mit religiösen Normen zu tun, die irgendwie noch von früher mitschwingen. Und ich glaube auch, dass man im Christentum zum Beispiel Frauen über Jahrhunderte und Männer auch beigebracht hat, dass sexuelle Lust so unrein oder eine Sünde. Und mir fallen da auch so Begriffe, heutzutage ist es vielleicht eher Schlampe, aber früher noch Huren, Sünderinnen. Also weißt du, ich glaube, das ist auch sehr in einer Kirche zum Beispiel verankert gewesen.
Mega, und ich glaube halt, das sind die Normen, die dann trotzdem dazu führen, was vorher auch Amelie gesagt hat, dass halt Frauen viel eher verurteilt werden dafür, dass sie ihre Lust ausleben und dass sie ihre Sexualität leben. Und ich glaube, die Tatsache, dass wir beide das noch immer so als das wahrnehmen, ist ein starkes Zeichen, dass wir auch noch nicht so viel weiter sind, wie wir vielleicht gerne wären. Und ich glaube, dass wir weiter sind. Ich glaube, dass irgendwie popkulturell wir mittlerweile einen Schritt vorwärts gemacht haben, dass auch nicht immer nur der Blick darauf ist, wie jetzt Sexualität für einen Mann ist oder dass immer nur Männer als die absoluten Macker überkommen, die möglichst viele Frauen haben. Aber trotzdem glaube ich, dass wir den Druck immer noch spüren von, du musst dir genau überlegen, welcher Bodycount ist zu viel als Frau, oder? Ich glaube, wir können auch noch mal ganz kurz Amelie hier anhören. Sie hat nämlich auch etwas dazu gesagt, was wir dann beitragen können, damit Frauen selbstbestimmt ihre Sexualität wahrnehmen.
Ja, ich glaube, da haben wir als Gesellschaft einfach eine grosse Aufgabe, dass wir auf jeder Ebene von unserer Gesellschaft uns dafür stark machen, dass die weibliche Sexualität genauso natürlich und legitim sein kann wie die männliche. Und da kann ja jeder von uns im Einzelnen etwas dafür machen. Und darüber sprechen ist wirklich ein sehr kraftvolles Mittel, um Tabus weniger stark und weniger kraftvoll sein zu lassen.
Ich glaube, für das braucht es ja aber auch das, was sie sagt, einen offeneren Umgang und vielleicht auch einerseits Vorbilder, aber ich rede jetzt nicht nur von Personen, Vorbilder, sondern auch Leute, die vielleicht ihre Fantasien geäussert haben, also wo man auch davon lernen kann. Und vor ein paar Wochen hat Gillian Anderson, sie hat bei Sex Education mitgespielt, hat sie ein Buch...
Als Dr. Jean Milburn, genau. Als Sexologin.
Ich habe Sex Education nie geschaut. Ah, nicht? Also ich habe einzelne Folgen mal geschaut, aber ich bin nie so ganz...
Das kann ich wirklich auch mega empfehlen.
Sagen alle. Das muss ich unbedingt nach der Aufnahme machen. Mhm. Genau, aber sie hat eigentlich ein Buch rausgegeben, das auf einem Buch basiert von 1973, von Nancy Friday, wo heisst hat «My Secret Garden, Woman's Sexual Fantasies», wo eine Zusammentragung von Frauen gesehen wo ihre sexuelle Fantasien dass sie geäussert haben. Und Gillian Anderson hat jetzt wie sozusagen ein eine neue Form von dem, das heisst WANT, wo 1800 anonyme Einsendungen von Frauen, die einfach frei ihre Fantasien äußern, veröffentlicht.
Genau, und das Interessante ist ja, wenn wir darüber reden, wie kann man selbstbestimmter sein. Also eben, es hängt damit zusammen, dass man überhaupt mal äußern kann. Und da bin ich jetzt hin und her gerissen, was das WANT-Buch angeht. Weil auf die einen Seite finde ich gut, dass sie so das Buch zusammenstellt und das ist ja wirklich einfach eine kuratierte Sammlung von verschiedenen Fantasien. Und auf die andere Seite ist es also, ist für mich also wie das Armutszeugnis, dass man das immer noch so separat in ein Buch muss packen. Also irgendwie, ich bin da wirklich jetzt hin und her gerissen. Auch im Guardian habe ich einen Artikel Meinung dazu gelesen und dort ist dann eher wie das andere Argument aufgenommen worden im Sinne von in einer Zeit, wo die Meinungsäußerung und die Freiheit von Frauen so oft noch eingeschränkt wird, ist es doch eigentlich mega schön, dass man irgendwie den Tabubruch kann machen und gleichzeitig finde
aber
ich
so... Aber ist es... Weil ich glaube... Ist es ein Tabubruch? Das ist für mich, das steht für mich eher ein bisschen in Frage.
Weil ich glaube, im Fall, es ist schon noch immer ein Tabubruch, wenn Frauen so offen über ihre Fantasien reden.
Aber ist es so offen? Also ich meine, grundsätzlich gebe ich dir recht, aber ich finde, der Tabubruch ist für mich fast noch so ein bisschen zu fein. Er ist noch so, es sind anonymisierte Geschichten, verpackt in einem Buch. Es kommt für mich nicht ganz an den Tabubruch, den ich mir wünsche. Es ist genau das, was du sagst. Es ist sicher ein wichtiger Schritt in die Richtung. Richtig. Mhm. Und darum auch, die Aussage kann ich total nachvollziehen, dass man sagt, hey, jede Stimme in diesem Diskurs oder jede Tat ist irgendwie trägt dazu bei. Aber ja, also, eben, ich, zum Beispiel hast du das gewusst. Es hat mich überrascht, dass Gillian Anderson ihre eigene Fantasie ist auch im Buch habe ich gelesen, aber auch anonym, man weiss nicht welche. Das hat mich ein bisschen überrascht, weil ich gedacht habe, ich könnte auch eine kommerzielle Seite haben, dass man natürlich das Buch kauft und will herausfinden. Aber wenn es nicht eine kommerzielle Seite ist, hat es bei mir ein paar Fragezeichen ausgelöst. Das wäre doch jetzt auch eine Form von Statement gesehen, anzustehen und sagen, hey,
aber du exponierst dich natürlich auch wieder extrem. Also man verlangt auch wieder von einer Frau, dass sie...
Du bringst ja ein Buch raus über das Thema. Also in irgendeiner Form finde ich so ein bisschen...
Ja. Also ich bin auch so hin und her gesehen. Ich finde einerseits, gut sind wir weiter als 1973, aber dann frage ich mich, sind wir wirklich weiter als 1973, wenn wir immer noch irgendwie Frauen dazu ermuntern, dass sie sich getrauen, in dieser Form über ihre Fantasien zu reden.
Was
und
hat denn die...
Viel Diskussion, Entschuldigung.
Ja, sorry.
Viel Diskussion habe ich auch gelesen über das Buch, ist zum Beispiel über die Tatsache, dass Frauen Fantasie haben, darüber unterdrückt zu werden oder irgendwie es geht um Macht und wer hat Macht im Schlafzimmer und so weiter. Und das ist ja wirklich für mich auch so eine recht... Ja, langsam anstrengende feministische Diskussion. Ich sehe die Wichtigkeit drin, wirklich. Aber ja, so die Frage, darf man als Frau unterdrückt werden im Schlafzimmer, wenn man Feministin ist, ist wirklich, dort durch, finde ich, dann sind wir nicht weiter als 1973, ehrlicherweise.
Absolut. Aber wie du hast eigentlich gut gesagt, ich muss, also es ist auch eine Diskussion, die ich auch in einem privaten Kontext schon öfters geführt habe, da musste ich feiern. Und ich komme ein bisschen zu einem ähnlichen Schluss. Ich finde es auch eine sehr ermüdende Diskussion, weil am Ende des Tages, ich glaube, bevor wir zum Beispiel auch wirklich ernsthaft über das reden können, muss zuerst mal auch eine Entspannung im Schlafzimmer passieren. Und ehrlich gesagt auch eine Entspannung, gerade bei Frauen. Mhm. Und ich glaube jetzt, ich frage mich einfach, ob jetzt schon der Zeitpunkt ist, um sozusagen die nächsten normativen Ansprüche an Frauen zu stellen, wie sie sich zu verhalten haben, als jetzt zum Beispiel Feministin im Bett.
Genau, und du musst dich schon wieder auf den Prüfstand stellen, wie darf meine Lust eigentlich sein.
Ja, genau.
Und das ist ja eigentlich das Gegenteil von dem, was eben einfach gerade Amelie gesagt hat, sodass wir können eigentlich vorleben und etwas beitragen, indem wir offen darüber reden. Und ich habe das zum Beispiel recht interessant gefunden, dass ich in einem Podcast, ich habe es auch schon mal gesagt, empfohlen von der Lily Allen und der Makita Oliver. Und Lily Allen hat vor ein paar Jahren so eine Kooperation mit einem Sextoy-Hersteller gemacht und hat quasi wie darüber geredet, wie das Sextoy, so ein Auflegen-Vibrator, ihre Sexualität revolutioniert hat. Und sie erzählt in dem Podcast, dass sie Ende 20 nach der Geburt von ihren zwei Kindern zum ersten Mal einen Orgasmus hatte. Und reflektiert auch darüber, dass es nicht an ihren Ex-Freunden liegt oder so, aber dass sie einfach wie gar nicht zugelassen hat, sich um sich selber zu kümmern. Und Mikita Oliver sagt dann, ja, du hast mir so einen Vibrator geschenkt und das hat mich mega befreit, weil bis dorthin habe ich mich voll nicht getraut, zu masturbieren. Und ich habe, wie wenn ich Sex haben wollte, wie gewusst, ich muss mir jetzt einen Typ abschleppen. Und eigentlich hat mich das befreit. Und ich habe das so zugelassen und so gedacht, wow, das sind zwei Frauen, Ende 30, die wirklich auch ein wildes Leben hatten in der Pop- und Rockwelt in der UK, so Anfang Nullerjahr, wo ich zuletzt erwartet hätte. Das ist auch ein Klischee, das ist mir schon bewusst. Aber weißt du, so von so einer selbstbewussten Mikita Oliver zu hören, so, ich habe mich gar nie richtig getraut, irgendwie zu masturbieren. Ich habe gefunden, okay, wow.
Und ich glaube, gerade dort, und vielleicht auch in dem, was wir vorhin gesagt haben, mit «Dörfst du das als Frau?», grundsätzlich unabhängig, eben, was ich jetzt auch davon halte, dass man sich keine Gedanken machen sollte in einem geschützten Rahmen, sobald beide einverstanden sind. Und trotzdem, glaube ich, hat es natürlich mit patriarchalen, oder da, zum Beispiel ja, das jetzt, hat mit patriarchalen Strukturen zu tun, so auch eine gewisse Passivität mit sich selber gegenüber. Eben, da sind wir vielleicht auch beim Stichwort Aufklärung.
Ja, und was wir ganz am Anfang gesagt haben, auch mit der Solo-Sex-Thematik, und ich finde es zum Beispiel interessant, dass Amelie, und vielleicht können wir das ganz kurz noch anhören, auch sagt, dass sie regelmäßig auch Kundinnen haben, die beispielsweise auch zu ihr vorbeikommen, weil sie sich selber besser kennenlernen wollen.
Ich habe tatsächlich auch Frauen in der Praxis, die einfach nur mal kommen, um aufgeklärt zu werden. Und zwar nicht Sexualaufklärung wie im Unterricht, sondern mit Fokus auf Kommunikation, auf wie funktioniert der Körper, was ist wo, wie kann ich das erkunden und sich Tipps holen. Um eine selbstbestimmte Sexualität als Frau leben zu können, muss man sich schon mit den eigenen Bedürfnissen, Wünschen und Grenzen bewusst auseinandersetzen. Also es hilft natürlich sehr, wenn man sich schlau macht, wie der eigene Körper funktioniert. Und da gibt es tolle Quellen online. Ja, es gibt mittlerweile so viele Blogs, Podcasts, Videos von SexualtherapeutInnen, SexologInnen, wo einem da einfach an die Hand nehmen und einem ein bisschen erklären, wie die Lust funktioniert, Tipps zur Selbstbefriedigung, Tipps zur Kommunikation geben. Und auch mit anderen darüber zu sprechen, ist wahnsinnig wertvoll. Ob jetzt mit engsten Freundinnen oder nur mit der Partnerperson.
Das heisst ja aber auch, was sie sagt, wenn man muss so aktiv die eigene Sexualität entdecken, indem man Bücher liest oder Apps abladet oder ich weiß nicht, heisst ja schon auch, dass irgendetwas, wie du sagst, in der patriarchalen Struktur, wo wir leben, etwas in der Sozialisierung und
Darstellung.
In der Darstellung und auch in der Erziehung und so weiter fehlt, wo Frauen anscheinend die gleichen Instrumente gibt, ihre Sexualität zu erkunden wie Männer.
Und das alles vielleicht jetzt auch, was du gesagt hast, spielt doch am Schluss irgendwie zusammen ein, dass es einen Orgasmus-Gap gibt.
Ja, wahrscheinlich schon, ja. Also ich glaube, die verschiedenen Teile, also wir haben darüber geredet, dass Fantasien anders wahrgenommen werden. Also ich glaube auch, dass eben nochmal Want werden Fantasien zusammengebracht und ich glaube, die meisten Männer lernen, dass sie ihre Fantasie einfach auf Pornseiten ausleben können.
Und dass ihre Fantasie auch valid ist. Und ich glaube, das finde ich auch ein mega spannender Punkt. Ich habe das Gefühl, Frauen wird auch das ein bisschen abgesprochen. Dass sie das eben, dass sie das dürfen denken, dass ihre Fantasien, dort sind wir wieder, wir sind nochmal aufrollen, aber auch, dass vielleicht Unterdrückungsfantasien können oder nicht, oder auch dominante, finde ich auch einen spannenden Punkt, dass auch, du kannst auch als Frau dominante Fantasien haben und wegen dem bist du trotzdem eine Frau und ich glaube, so in diesem Konstrukt ist das mega wichtig.
Ja, und ich glaube, all das führt halt wieder dazu, dass es noch immer komplexer ist, vielleicht zu wissen, was man will, aber es auch zu kommunizieren können. Und ich glaube, das spielt aber genau in den Orgasmus-Gap rein, zu dem, was du vorher gesagt hast.
Also erstmal ist es sehr weit verbreitet, dass Frauen vor allem durch klitorale, also äußere klitorale Stimulation zum Höhepunkt kommen. Viele Frauen schämen sich dafür, haben auch irgendwie das Gefühl, dass sie nicht so gut, sie müssten doch eigentlich durch vaginale Stimulation zum Orgasmus kommen. Und da würde ich mal sagen, hey, ein Orgasmus ist ein Orgasmus. Man darf sich über den Orgasmus freuen und den geniessen. Wenn man merkt, man würde gern irgendwie nur auf andere Art und Weise zum Orgasmus kommen, denn es gibt tolle Bücher zum Thema. Dass man das nicht weiß, hat ja auch mit der mangelnden sexuellen Aufklärung zu tun. weibliche Lust ist nicht so gut erforscht und Wissen ist Macht. Und ohne Wissen ist das einfach auch mega schwer.
Und das ist für mich in irgendeiner Form auch ein bisschen Armutszeugnis, dass wir noch über das reden, dass zum Beispiel, also weißt du, was bedeutet denn Sex? Also ich meine, eben die meisten Frauen kommen klitoral, was überhaupt nicht eine Abwertung von einem Orgasmus, eben wie sie sagt, ein Orgasmus ist ein Orgasmus. Und irgendwie, also ist natürlich auch ein bisschen biologische Ebene, weil ich meine, Klitoris ist ja ein ganzes Organ. Also ich glaube, dort fährt ja schon das Verständnis, auch in Aufklärbüchern, wo das irgendwie nicht dargestellt wird oder sogar falsch dargestellt worden ist früher noch. Und so ein bisschen, es könnte ja auch Sex sein, dass losgelöst von einem penetrativen Sex, dass zum Beispiel eine Frau auch nach dem Sex irgendwie noch Befriedigung erfahrt.
Nach dem penetrativen Sex?
Genau, ja, genau. Sei das selber, sei das vom Partner oder von der Partnerin, das spielt ja eigentlich nicht so eine Rolle.
Absolut.
Glaube, das und muss man doch langsam mal checken.
Und ich glaube, dort finde ich schade, dass irgendwie noch immer das Narrativ viel eher ist, der Orgasmus-Gap bedeutet, es ist etwas kompliziert an der Frau, es ist etwas schwierig.
Genau.
Und eigentlich könntest du sagen, it's magic. Es gibt viel mehr Möglichkeiten.
So der Mythos.
Es ist viel weniger simpel. Und weniger simpel ist doch auch total spannend. Also als Partnerin oder Partner, zum einmal wegkommen von der heteronormativen Sexualität, es gibt Möglichkeiten, dass eine Frau klitoral kommt, dass sie vaginal kommt. Es gibt viel erogene Zonen. Es ist wie so, man könnte es auch positiv konnotieren und sagen, wow, es ist die viel spannendere Spielwiese als die männliche Sexualität, die halt extrem ergebnisorientiert ist.
Und dann könnte man ja wie auch sagen, eine gewisse Form auch von Gerechtigkeit, oder? Mhm. Also so, es wäre auch einfach gerechter, wenn es besser aufteilt wäre.
Und ich glaube, wir hören gerne noch das Quote von der Amelie, die das sehr gut zusammenfasst, finde ich. Aber ich glaube wirklich, das Wichtige ist, was wir auch heute gemerkt haben, einmal, essentiell ist, dass man darüber redet. Dass man in der Partnerschaft darüber redet und dass man sich damit auseinandersetzt und dass man vielleicht in einem Podcast darüber redet. Und auch vor allem, dass man nicht mit Scham verbindet, dass man irgendwie, dass einfach auch zwei erwachsene Frauen in einem Podcaststudio können über Sexualität reden und das nicht mit Scham verbunden ist, sondern mit
und etwas... Und ohne mit der Hand vor dem Maul im stillen Kämmerlein, genau.
Ich finde übrigens den Begriff Orgasmusgerechtigkeit total schön, weil der so ein bisschen zum Ausdruck bringt, dass es doch eigentlich nur gerecht wäre, wenn man uns ja, Sex so nähert, dass es für beide Geschlechter toll ist. Wenn es Orgasm gäbe und wenn man das schliesset, dann haben wir Orgasmusgerechtigkeit.
Kerstin, aber zu einem guten Podcast, nein, zu unserem Podcast gehört...
Zu unserem guten Podcast.
Genau, voilà, gehört auch dazu, dass wir jede Woche einen Tipp mitbringen. Mhm. Und was ist dein Tipp?
Ich habe das mal einen themenorientierten Tipp mitgebracht. Und zwar ein Buch, das heisst «Das beherrschte Geschlecht – Warum sie will, was er will» von Sandra Konrad. Ich bin nicht super Fan vom Titel, aber ich durfte Sandra Konrad vor ein paar Jahren interviewen. Und ich glaube, es hilft einfach, über all das nachzudenken, über das wir hier geredet haben. Also wie, woher kommt die Idee von der Hysterie von der Frauen? Inwiefern hat irgendwie die Sexualität von Männern mit Pornofilmen zu tun? Und was passiert oder was hat das für Auswirkungen aufs Sexleben? Grosse Leseempfehlung, wirklich.
Nur kurz, da muss ich, weil ich liebe ja so Facts, aber Hysterie finde ich ein mega spannendes Phänomen, weil früher war das ja eine Diagnose gewesen, bei weiblich sexueller Unzufriedenheit.
Genau.
Verrückt.
Verrückt.
Ja.
Verrückte Sache.
Verrückt.
Und du?
Ich habe einen Tipp mitgebracht hier aus Zürich. Und zwar, ich bringe ja ab und zu mal neue Comic mit, weil ich auch sehr gerne Comics lese. Und ich habe gesehen, dass in Zürich in der Altstadt Pestalozzi-Bibliothek gibt es einen Manga-Day. Und dort kann man auch Mangas zeichnen. Es ist eher für Kinder gedacht, also für Kinder ab 8. Aber vielleicht hat ja jemand ein Götti-Bube, Götti-Mädchen, einen Neffe, eine Nichte, wo er irgendwie den Samstag will überraschen will. Und es ist gratis. Kollekte.
Wenn jemand einen günstigen Tipp. In dem Sinn, das hat Spass gemacht.
Das hat jetzt wirklich Spass gemacht.
Ja, und in dem Sinn, geniesst noch einfach das Wochenende machen, wo nach euch ist.
Badumts. Ich bin Annie Xen.
Ich bin Kerstin Hasse.
Mein Name ist Sarah Spreiter.
Tschüss.
Ciao.
Ciao.